Radio 3. Lebenswelten.
Ich bin so froh, dass ich wieder tanzen kann, weil die 2 Wochen Pause wirklich hart waren. Also es ist wirklich absoluter Kraftpool für mich und mir würde eine Menge fehlen und wegbrechen, wenn ich es nicht mehr hätte.
Ich zeichne und dann gehe ich ganz nah dran und ganz klein und ganz still und dann kann es aber auch größer werden und dann ist es der Raum drumherum, die Landschaft, auch die räumliche Situation. Ja, und das gehört irgendwie alles auch zur Heilung dazu.
Quellen der Kraft. Schönes Schaffen von Elin Hinrichsen.
Ein sonniger Tag in Solingen. Bernd und Birgit verlassen den Aufzug. Sie wollen zum Kunstkurs hier im 2. Stock. Das sogenannte Atelier liegt am Ende des langen, dunklen Flurs. Die Tür steht offen, das Tageslicht weist den Weg.
Hallo. Ja, das ist doch sehr schön. Hallo.
Das Atelier ist 6x12 Meter groß. Ein luftiger Raum, den das Tageslicht größer wirken lässt. Es fällt durch die Fenster hinein, an 3 von 4 Seiten. Bernd sucht sich einen Platz an dem riesigen Tisch in der Mitte, Birgit an einem schmalen Tisch vor der Fensterfront links.
So, ich hake ab.
Vorne nahe der Tür kümmert sich die Kursleiterin um die Buchführung. Heute in Bermuda-Jeans, rosa T-Shirt und Sandalen.
Bernhard ist da, Birgit ist da, Regina ist nicht da, die ist entschuldigt. Cora kommt wahrscheinlich nicht, da weiß ich auch warum, weil die Mutter gestürzt ist. Elke kommt später.
Susanne Müller-Kölmel ist bildende Künstlerin. 62 Jahre alt. Sie veranstaltet Ausstellungen und ist Vorsitzende des Vereins Solinger Künstler e.V. Und mittwochs, so wie heute, gibt sie ihr Wissen weiter an der VHS Solingen. Hier sind alle per Du.
Habe ich mir überlegt, wenn ihr Lust habt, dass ihr euch hinsetzt, ein Blatt Papier von mir bekommt und dann zeichnet.
Es geht los mit der Einstiegsübung zum Ankommen und Dazulernen. Hinten fühlen, vorne zeichnen, hat die Künstlerin für heute vorbereitet.
Nehmt euch ein Blatt, einen Kugelschreiber.
Zögerlich nehmen Bernhard und die anderen je ein weißes Blatt entgegen. Kennen sie noch gar nicht diese Übung, obwohl einige seit 10 Jahren beim Kurs dabei sind. Birgit sucht sich einen Platz näher bei der Leiterin, aber setzt sich noch nicht hin.
Und dann geht es nicht darum zu erfüllen, was habe ich denn da? Ach ja, das ist jetzt, weiß ich nicht, ein Krokus, also zeichne ich einen Krokus. Sondern zeichne, was du fühlst und löse dich von der Vorstellung, was es sein könnte. Sondern zeichne das, was du fühlst.
Eine Wahrnehmungsübung. Susanne Müller-Kölmel, die alle hier beim Vornamen ansprechen, möchte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Kopf heraus in den Körper hineinbekommen. Jeder und jede darf auf seine und ihre Art Schönes auf die Leinwand bringen. So ist es den Rest der Stunde. Aber jetzt gerade kramt Susanne, die Kursleiterin, in einer Blechkiste herum und drückt als erster Birgit eine Spielzeugfigur in die Hand.
Jetzt nicht gucken, ne? Und hinten, hier hinten. So, hier hinten fühlen, damit du gar nicht versuchen kannst zu schauen.
Gar nicht so einfach. Birgit hält ihre linke Hand hinter dem Rücken, betastet den Gegenstand und malt mit der rechten ein Tier. Sie hat es schon erkannt. Sie hat einen Huhn
oder einen Hahn gefühlt. Ja, jetzt habe ich es schon verraten. Aber haben ja alle was anderes. Von daher ist es ja nicht schlimm.
Ich fühle was Kaltes und was Glattes.
Bernhard tastet noch nach der Form. Auch ihm hat Susanne ein Tier in die Hand gedrückt.
Und dass es ein Tier ist, das merke ich ja. Was für eins? Giraffe könnte es sein. Aber ich fühle irgendwas Glattes.
Geh auf deinem Blatt spazieren, so wie du fühlst. So wie wir das manchmal machen, geh mit dem Auge spazieren, geh jetzt mit der Hand spazieren. Das ist eine ganz andere Ebene der Wahrnehmung.
Es ist eine Giraffe in seiner Linken, aber Bernhard versucht trotzdem, der Aufgabe gerecht zu werden. Nicht denken und zeichnen, sondern fühlen und zeichnen.
Was ich toll fände, wäre, wenn da neue Formen entstehen, du sie so nie zeichnen würdest, wenn du dir das anschauen würdest. Ne, es passiert was Neues, das ist auch ein guter Input und ein guter Impuls für die Kunst, für eigene Bilder.
Und für das Leben, aber das spricht sie hier nicht aus. Der Kunstkurs ist ja keine Therapie. Ihr hat das Malen und Zeichnen durch manche Krise und durch die Krankheit Krebs geholfen.
Hallo. Ja. Hallo. Oh, wie schön, wie schön.
Duisburg, in einer Trainingshalle der Polizei. Auch hier beginnt gleich die Aufwärmphase für was Neues. Buchführung oder Teilnehmerliste auf Papier, an diesem Ort des Schweißes und der Körperertüchtigung nicht nötig. Das hier ist eine Privatveranstaltung und die Teilnehmerinnen sind über WhatsApp in Kontakt.
Gleich kurz als Update, was sich so ergeben hat in den letzten 3 Wochen, als wir uns nicht gesehen haben.
Alle setzen sich auf den Hallenboden. Sie sind nur zu sechst. Urlaubszeit. Gestandene Polizistinnen zwischen Anfang 30 und Mitte 40. In Gymnastikhosen, kichernd und voller Vorfreude. Wann und wo treffen wir uns? In welchen Kostümen? Was tanzen wir vor wem? Als Police Revolution sind sie zunehmend gut gebucht. Bei Graduierungsfeiern der Polizeihochschule zum Beispiel, bei der Vereidigung der neuen Kolleginnen und Kollegen und manchmal auch in Kirchen, bei den Licht- und Klangspektakeln eines Essener Lichtkünstlers. Jetzt lassen sie erstmal die Köpfe kreisen zum Warmwerden. Ihre Muskeln müssen gleich noch einiges leisten. Den Ton gibt hier Friederike Aust an. Eine schmale, quirlige Frau mit Pferdeschwanz und locker sitzender Trainingshose. Alle hier nennen sie nur Friedi.
Aber versucht mal, wenn ihr das ein oder zweimal gemacht habt, eher sofort auf 2 zu gehen. Und wenn ihr nicht so sicher landet, ist das nicht schlimm. Hauptsache, wir kommen mal zweimal rum.
Friedi hat vor mehr als 30 Jahren mit Ballettstunden angefangen und seitdem nie aufgehört zu tanzen. Abgesehen von einem Bandscheibenvorfall neulich, ist aber gut verheilt. Tanzen ist ihr Leben. Und es ist ihre Idee, Police Revolution zu gründen.
Meine Schwester hatte ihre Zeugnisvergabe bei der Polizei und hat dann gefragt, gibt es nicht vielleicht irgendwas, fällt dir was ein, was wir da als Act vielleicht nehmen könnten? Und dann dachte ich mir, ach, es wäre doch toll, wenn bei Sonderveranstaltungen vielleicht eine Tanzgruppe auftreten würde, wenn es eine Tanzgruppe der Polizei wäre, weil es gibt doch bestimmt auch tolle Tänzer bei der Polizei, weil wir so viele Talente haben.
Nach der Zeugnisvergabe hat sie im Intranet der Polizei in Nordrhein-Westfalen einen Aushang gemacht. Es melden sich auf Anhieb 9 tanzbegeisterte Polizistinnen aus allen möglichen Abteilungen. Und jetzt gibt es die Tanzgruppe schon im 6. Jahr. Training ist 2-mal die Woche. Tina aus der Mordkommission, Lea aus der Leitstelle Oberhausen, Ramona vom Kriminaltechnischen Institut in Düsseldorf und auch Deborah aus dem Landeskriminalamt. Wann immer sie sich frei nehmen können vom Dienst und der Familie, sind sie dabei.
Also macht ja was mit dem Publikum, wenn du lachst oder wenn du nicht lachst und wenn du enttäuscht aussiehst, dann sehen die das auf jeden Fall. Wenn du aber lachst und ankommst, dann denkt man, okay, das war entweder geplant oder ein neuer cooler Move. Und das müssen wir uns antrainieren, dass man es im Gesicht nicht sieht, auch wenn unten was schief geht.
Sich kreativ ausdrücken, das ist dem Menschen offenbar ein Bedürfnis.
Also wenn wir in die Geschichte der Menschheit gucken, dann wissen wir, ungefähr 50.000 Jahre zurück sind die ersten Gestaltungen entstanden.
Harald Gruber, er ist Professor an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft.
Die wir eben jetzt noch finden können, gab bestimmt welche vorher, aber die finden wir nicht mehr, weil sie aus Holz waren oder was auch immer.
Die Zeichnungen aus der Steinzeit sind erhalten geblieben. Jagdszenen an den Wänden der Höhlen von Lascaux in Frankreich oder Altamira in Spanien zum Beispiel. Guckt mal, wir waren jagen und haben den und den Bison erlegt. Das war vielleicht was. Oder hey, wir machen es hier so. Wie macht ihr das da draußen? Vielleicht stecken damals solche Gedanken hinter den Gestaltungen.
Und ansonsten bin ich ganz fest davon überzeugt, auch wenn man sich Kinder anguckt, wie die mit Lust Ausdruck suchen und gestalten, ganz früh, ohne dass sie irgendeine Erziehung in der Richtung haben, schon genießen können, ist das ein tiefes menschliches Bedürfnis, etwas auszudrücken, etwas zu zeigen, sich selbst darin zu vergewissern.
Ist die Elke gekommen?
Ja.
Hallo Elke.
In der VHS Solingen geht es immer noch um die Aufwärmübung. Jetzt hat Susanne Müller-Kölmel die Augen geschlossen und tastet so eine Tierfigur hinter ihrem Rücken ab. Mit der anderen Hand kritzelt sie Linien aufs Papier. Locker, leicht und mutig.
Und das ist jetzt was ganz, ganz Freies, ne? Und so kann das eben auch sein. Es geht gar nicht darum zu erkennen, was habe ich denn da, sondern ich gehe da irgendwie so spazieren. Und das ist für mich jetzt eher eine Landschaft.
Ja, aber ich finde, das war jetzt schwieriger. Dabei habe ich das jetzt sofort an der Form, habe ich das sofort gefühlt,
ja, ja,
ne? Was ich malen muss.
Birgit hängt gedanklich noch immer an dem Hahn, den sie gemalt hat. Das Freie, Das Nicht-Definierbare an dieser Übung ist offenbar ein Thema.
Du bist natürlich ganz nur nach den Formen.
Eben gar.
Und ich habe quasi ja schon gefühlt, das fühlt sich an wie ein Huhn. Deswegen.
Ja, ja, genau. Aber hier lösen wir uns mehr von Gegenständlichem. Was du jetzt hier da draus machst, ob da jetzt was wieder Figürliches draus wird, ob ich sage, ach naja, ich mache da jetzt trotzdem wieder was draus, dann wird es jetzt ein eigenes Wesen. Ne?
Zack, zack, ein paar Striche, dieses Mal ein Hahnenkopf. Susanne Müller-Kölmel hat unter anderem an der Freien Akademie der Bildenden Künste in Essen studiert.
Also guckt mal, packt mal aus und ich gehe dann wieder rum und schaue, wie ich euch helfen kann, wo ihr euch jetzt vielleicht drauf einlasst, was ihr vielleicht noch...
Birgit packt ihre Sachen aus. Sie weiß nicht mehr, wie viele Briefe sie heute früh in der Poststelle sortiert hat. Sie ist in Pension, arbeitet aber aus Freude noch 2 Stunden am Tag in der Krankenkasse weiter. Bernhard hat vergessen, wie abgespannt er vorhin noch von der Gartenarbeit war. Nur Elke ist noch lange nicht aus dem Kopf raus. Die zu spät gekommene ist voll berufstätig und hat sich heute mal wieder richtig losreißen müssen für diese 2 Stunden Kreativpause mittendrin.
Und da muss ich mich immer erst sammeln. Wenn ich hier angekommen bin, muss ich mich sammeln, damit ich mit dem, woran ich eigentlich arbeiten möchte, überhaupt beginnen kann, weil das hat sonst gar keinen Wert. Dann bekomme ich nämlich nichts hin.
Die Kursleiterin legt ihr eine Figur zum Abtasten in die Hand und Elke zeichnet los.
Okay, dann lass uns mal starten mit der neuen Choreo.
Die Tänzerinnen haben den Kopf schon längst frei. Kein Gedanke mehr an das letzte Mordopfer oder an das Update in der IT-Abteilung oder an die weinende Kollegin neulich im LKA, nachdem sie mitten in der Nacht Opfer eines Schockanrufs geworden war.
Wir beginnen mit König der Löwen tatsächlich. Das heißt, am Anfang ist es Animation und ein bisschen Klatschen.
Wer Friedi, der Leiterin, folgen möchte, muss alle Tanzsinne beisammen haben. Sie studieren eine neue Choreografie ein.
Rechts und hoch und tief und hoch. Wir springen in den Mond und...
Das soll die Zugabe werden, damit Police Revolution mal was aus dem Hut zaubern kann, bei einem der nächsten Auftritte.
Haben wir ein bisschen Zeit und dann geht's mit dem zweiten Teil weiter, mit dem Waschbrett.
Wie kann man sich das bloß alles merken?
Ganz viel üben, wirklich. Und gut zuhören, was die Trainerin sagt.
Deborah aus dem LKA, Abteilung Kriminalprävention und Opferschutz. Tagsüber fahndet sie nach Projekten, um alte Leute gegen sowas wie den Enkeltrick und nächtliche Schockanrufe immun zu machen. Nach Feierabend tanzt sie bei Police Revolution mit. Schön und herausfordernd.
Ja, also ja, man gibt da ja schon irgendwie viel Preis von sich. Ne? Also man lebt sich da ja schon so ein bisschen aus. Ne? Und wir tanzen ja auch auf Bühnen und dann unter anderem bei der Vereidigungsfeier, da sind dann 10.000 Leute. Und das muss man sich dann trauen.
Ihr erster Auftritt und gleich so riesig. Sie ist da gerade mal 6 Wochen in der Gruppe dabei.
Also natürlich bin ich so eingestiegen, wie ich wusste, wir bereiten uns vor auf diesen Auftritt vor 10.000 Menschen. Und das sieht man auch an meinem Gesicht. Ich war einfach total nervös und gestresst. Aber es wird immer besser. Mittlerweile strahle ich richtig.
Ein neuer Move. Deborah wird den noch oft üben müssen. Schulter, Arm, Hüfte gleichzeitig Kess nach vorne bewegen und dann noch rufen.
Ihr müsst bei dem Hu, auch in der Originalversion, ein bisschen ausharren, weil das wirklich Hu, das halten wir aus.
Friedi ist am Wirbeln. Mal lacht sie zusammen mit den anderen, dann fordert sie ganz ruhig die Konzentration ihrer Followerinnen ein.
Wir tanzen nicht einfach nur irgendwas, um zu tanzen, sondern wir vertanzen eigentlich immer irgendeine Story oder irgendeine Geschichte oder den Song.
Jetzt geht es eben darum, cool zu wirken. Aber in der nächsten Sequenz dann direkt wieder tänzerisch elegant. Disney-Kleid, so nennt Friedi die Bewegung nach dem Hu.
Öffnen und Kleid.
Sieht aus, als würden sich die Frauen mit den Händen über einen weit ausgestellten Rock mit Krinoline streichen. So eben, als trügen sie eine Art Cinderella-Kleid.
Also ich habe das voll gefühlt und hatte total Spaß dabei.
Damit stehen jetzt Anfang und Mittelteil der Choreografie. Insgesamt soll die Zugabe 2 Minuten 55 Sekunden lang sein, hat Friedi so bestimmt und die Musiken schon passend zusammengeschnitten. Fehlt also jetzt noch 1 Minute.
Aber davon sind 30 Sekunden klatschen und dann haben wir nochmal den Kreis und dann gehen wir nur noch in die Abschlusspose. Also jetzt wirklich Ziellinie und nicht mehr viel.
Wenn sie da mal nicht wieder alles umschmeißt, bis zum nächsten Mal. Friedi guckt sich stundenlang Tanzvideos im Internet an. Ballett oder New Style, Contemporary oder Salsa, Hip-Hop oder Wacking. Sie schaut, tanzt nach und kombiniert die Moves. Es ist ihr Liebstes. Wie ein freudiges Spiel aus Neugier, Rhythmus und Bewegung.
Ja, okay, dann danke schön für das schöne Training.
Der Mensch und das Spiel gehören offenbar zusammen.
Für mich ist immer das schöne Beispiel, auch bei meinen eigenen Kindern, die Bauklötze aufeinanderstellen und sie mit Lust wieder umwerfen und dann wieder aufeinanderstellen und wieder mit Lust umwerfen. Das ist ja eine Selbstvergewisserung. Ah ja, ich kann das. Sozusagen, ich stelle es auf, aber ich kann das wieder umfallen lassen und mit einer Freude das zu tun.
Der spielende Mensch, Homo Ludens. Diesen Begriff hat Johann Huizinga in den 1930er Jahren geprägt. Ein Kulturhistoriker aus den Niederlanden. Ihm zufolge sei für den Menschen das Spiel die Grundlage für die Entwicklung seiner kulturellen Fähigkeiten. Und dazu gehört auch der Selbstausdruck durch Tanz oder das Malen.
Das heißt, wir brauchen diesen Selbstausdruck auch zur Entwicklung unserer Persönlichkeit.
Das Spiel und die Freude am Gestalten im Spiel zeichnen uns als Menschen aus. Aus beidem schöpfen wir unsere Kreativität und die stärkt. Der Homo Ludens, der spielende Mensch, stecke eigentlich in uns allen. In der westlichen Welt aber sei der verloren gegangen. Man spielt nicht einfach so rum oder traut sich mal, was auszuprobieren. Das erlebt auch Susanne Müller-Kölmel. Es ist still geworden im Atelier der Volkshochschule Solingen. Alle arbeiten an ihren Bildern. Rosa Violett ist gerade bei Birgit dran. Sie malt auf einer Leinwand ein paar Ballerinaschuhe aus. Sie malt gerne gegenständlich, eins zu eins von Fotos ab. Auch Bernhard sucht sich seine Motive im Internet.
Also das heißt, ich habe immer eine Vorlage.
Er scrollt durch seinen Fotoordner auf dem Tablet, stoppt, als er bei der Vorlage für sein aktuelles Bild ankommt und deutet auf die bemalte Leinwand, die vor ihm auf der Staffelei steht. Grundfarbe gelb bis weißgelb. Graue Linien, die von oben nach unten durchlaufen, in leichten Bögen. Manche haben Querableger, sodass quadratartige Unterteilungen auf der Fläche entstehen.
Gut, das ist jetzt was Abstraktes, das ist so meine Leidenschaft. Vielleicht, weil ich das andere auch nicht kann. Das eigene zu entwickeln, da arbeite ich schon seit 2019 dran.
Bis 2019 hat Bernhard bei der Stadtverwaltung gearbeitet, hat unter anderem die Revisionsabteilung geleitet. Da geht es um Zahlen, nicht ums Kreativsein.
Und als ich dann in Rente gegangen bin, habe ich von meiner Tochter dann ein Geschenk bekommen, einen Malkurs. Da habe ich gedacht, boah, naja, also du willst dich nicht drängeln lassen, du willst nicht schulisch was machen, weil das ist nicht so mein Ding.
Kunstunterricht in der Schule, für Bernhard ein Graus. Muss ein Baum immer aussehen wie ein Baum? Die Notengebung der Regelschule hat ihm die Freude am Gestalten verdorben. Spielen mit Formen, Farben und Konturen, das hat er sich jahrelang nicht zugestanden. Heute ist Bernhard 70 Jahre alt und traut sich endlich, diesen einen Glaubenssatz zu überwinden. Ich kann nicht malen. Bernhard mischt Grau mit Weiß an und betrachtet sein Bild, wie es da vor ihm auf der Staffelei steht.
Boah, das ist ja gar nicht so übel. Da kann man doch was machen.
Die eine Linie da findet er prima, sagt er. Aber irgendwas passt nicht mit den Hintergründen. Susanne Müller-Kölmel schaut ihm über die Schulter. Den Satz, ich kann nicht malen, hört sie oft in ihren Kursen. Sie ermuntert, spricht Mut zu und bietet einen sicheren Rahmen.
Solche Dinge wahrzunehmen und zu sagen, das gefällt mir. Und dann zu gucken, wie löse ich das denn jetzt? Wie kriege ich das auch handwerklich hin? Und wie fange ich an? Und deshalb mein Vorschlag, zuerst im Hintergrund. Ja. Wenn du hier noch was verändern möchtest an der Fläche. Wenn du sagst, für mich ist die so in Ordnung, dann nicht.
Nee, ich will es noch ein bisschen heller haben.
Er macht sich an die Arbeit. Elke ist jetzt auch seelisch im Malkurs angekommen. Sie kramt in ihrer Stofftasche nach der Mini-Leinwand. 20 x 20 cm. Sie hat ein Spiegelei draufgemalt, auf schwarzem Grund.
Da brauche ich jetzt nur noch mal das Finish machen. Da gefällt mir was nicht und dann, das stimmt hier nicht, die Ecke. Das gefällt mir noch nicht. Der Strich zu dick und dann ist es aber fertig.
Sie lächelt, selbstsicher.
Als ich angefangen habe, da habe ich überhaupt keinen Blick dafür gehabt.
Aber mit der Zeit fällt einem immer mehr auf, welche kleinen Details nicht stimmen.
Sie stellt ihre Bilder die Woche über in der Küche auf und guckt sie sich jeden Tag an.
Das Bild muss mir letztendlich ja gefallen. Und wenn ich drauf schaue und ich sehe, irgendwas stört mich, dann suche ich so lange, bis ich die Stelle finde, die mich stört. Und im Idealfall weiß ich dann auch, wie ich es korrigieren kann.
Wahrnehmen, was stört und es dann ändern. Das nennt sich Selbstwirksamkeit. Und das hilft auch im echten Leben.
Martin, hier können auch noch welche sitzen, ne? Theoretisch.
Nur manchmal lässt sich nichts mehr ändern. Zum Beispiel jetzt gleich bei Friedi, Deborah und den anderen. Die Choreografie steht und muss möglichst gut klappen. Wir sind in einer Kirche in Hagen. Draußen ist es dunkel. Die Menschen stehen Schlange, um die Show zu sehen.
Ein herzliches Willkommen heute Abend hier in der Kirche St. Michael.
Es ist Ecclesia Lumina, eine Licht- und Klanginstallation zur Ostergeschichte. Ein Essener Lichtkünstler bringt sie an diesem Abend hier auf die Bühne. Martin Lenze und sein Team haben überall Scheinwerfer aufgestellt und eine Stimme vom Band liest die Kapitel der Ostergeschichte vor. Schwer zu verstehen. Laserstrahlen zaubern Figuren an die Decke. Der Blickfang aber ist ein riesiges Kreuz im Altarraum. Der Künstler hat es mitgebracht, bestückt mit 175 LED-Birnen. Martin Lenze kann sie einzeln ansteuern und im Rhythmus der Musik per Computerprogramm die tollsten Effekte hervorrufen. Das Kreuz steht für das Herz Jesu. Die Lampen pulsieren mal ruhig, mal hektisch oder auch in Todesangst. Die Tänzerinnen von Police Revolution mit Friedi alias Friederike Aust vorneweg sind der Special Act mit insgesamt 3 Einsätzen. Gerade jetzt marschieren sie über die Seitenflügel zu ihrem ersten Auftritt ein, ganz in Schwarz mit etwas Glitzer. Im echten Leben sind sie Polizistinnen. Hier aber treten Tina, Ramona, Deborah und die anderen als Soldaten von König Herodes auf. Der Altarraum rund um das pulsierende Kreuz steht jetzt gerade für den Garten Gethsemane aus der Ostergeschichte. Die Soldaten werden Jesus dort gleich finden und festnehmen. Friedi hat die Choreografie in eckige Bewegungen gefasst. Energisch bewegen sie sich auf der Suche nach Jesus. Entschlossen nehmen sie ihn fest und zackig liefern sie ihn an den Aufseher aus. Nach der Festnahme. Das Kreuz, also das Herz Jesu, blinkt hektisch. Die Laserstrahlen feuern in alle Richtungen. Und die 13 Polizistinnen huschen zurück, nach hinten in den Kirchenraum. Hier ist es dunkel. Hier ist die provisorische Garderobe. Raus aus dem körpernahen Glitzershirt und rein in ein fließendes weißes Outfit für den nächsten Auftritt. Ihr nächster Einsatz ist der schwierigste. Sie werden die Auferstehung Jesu darstellen. Klassisch elegant, schwerelos und voller Hingabe. Da, ihr Einsatz. Die Tänzerinnen von Police Revolution, jetzt ganz in Weiß, huschen auf Schläppchen in die Ausgangsposition am Mittelgang. Mit roten Wangen und leuchtenden Augen. Hat Kunst einen nachweisbaren Effekt auf die Gesundheit? Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat 2019 eine Metastudie veröffentlicht, die mehr als 900 Publikationen mit 3000 Studien überprüft hat. Die Antwort des Berichts Art and Wellbeing, Kunst und Wohlbefinden lautet, ja, Kunst wirkt auf Körper und Seele.
Wenn Menschen anfangen zu malen, zu töpfern, zu singen, Theater zu spielen und so weiter, dann verändert sich ihr Wohlbefinden und zwar signifikant. Die erleben sich deutlich gesünder, wenn sie das tun, als wenn sie das nicht tun. Und das funktioniert bei sozialen Randgruppen, das funktioniert bei älteren, bei jüngeren Menschen.
Es funktioniert auch bei Menschen, die Kunst konsumieren, so Harald Gruber, die also Konzerte anhören, Theaterstücke besuchen oder Kunstwerke im Museum bestaunen. Seit dem Bericht der WHO gibt es in Ländern wie Irland oder England immer häufiger Kunst auf Rezept Und in Deutschland laufen erste Pilotprojekte.
Mir ist es ein bisschen zu dunkel.
Den Malkurs in Solingen gibt es noch nicht auf Rezept. Bernhard, Birgit und auch Elke sind all die Jahre Selbstzahler.
Susanne weiß immer schon Bescheid, wenn ich ein Bild mit ganz bunten Blumen anfange. Das ist immer dann der Moment, wo es mir nicht gut geht, wo ich sage, so, und jetzt brauche ich was für meine Seele. Und dann male ich knallbunte Blumen. Dann weiß die Susanne immer schon Bescheid.
Elke hat im Laufe der Jahre viel gelernt übers Malen und über sich selbst. Ihre Lehrerin, Susanne Müller-Kölmel, hat ihr und den anderen Woche für Woche zugehört, zugeraten und manches Mal an der Leinwand sogar zugearbeitet.
Ich finde auch, dass man Kunst und Malen und das Leben nicht trennen kann. Das ist einfach ein Bild dafür. Das Innehalten, mal zu sich selber finden, was will ich überhaupt, was ist wesentlich. Jedes Mal muss ich Entscheidungen treffen. Ja, es ist ein Bild fürs Leben, auf jeden Fall. Ich kann das auch gar nicht trennen.
Eins möchte ich aber auch ganz sagen, euch für euren Dienst als Polizistin hier in NRW zu unserer Sicherheit. Dafür an dieser Stelle auch mal ganz, ganz, ganz herzlich.
Eine letzte Verbeugung auf der Bühne. Tina, Ramona und Deborah strahlen. In 30 Minuten werden sie für die nächste Vorstellung in dieser Kirche frisch von vorne loslegen mit der Show. Friedi vorneweg. Was gibt ihr das Tanzen?
Ach, alles. Also es ist wirklich absoluter Kraftpool für mich. Und mir würde eine Menge fehlen und wegbrechen, wenn ich es nicht mehr hätte. Und ich hatte jetzt nämlich vor 5 Wochen einen Bandscheibenvorfall. Und ich bin so froh, dass ich wieder tanzen kann, weil die 2 Wochen Pause wirklich hart waren.
Quellen der Kraft. Schönes Schaffen von Elin Hinrichsen. Es sprach die Autorin. Tontechnik Sebastian Nohl. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Christina Maria Purkert. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für die ARD Audiothek 2025.